Viele Christen erleben ihr Glaubensleben, als müssten sie Gott ständig um etwas bitten, das vielleicht irgendwann geschehen könnte. Doch die Bibel beschreibt Gottes Heilshandeln anders, wie ein feierlich beurkundetes Testament, in dem schon alles geregelt ist. Wer versteht, was der neue Bund bedeutet und was das Neue Testament tatsächlich bezeugt, beginnt, Gottes Gnade nicht mehr als vage Hoffnung, sondern als zugesagtes und bereits vollbrachtes Erbe zu sehen. Der neue Bund, besser als der alte. Wenn der Hebräerbrief sagt, dass Christus Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist, dann geht es nicht nur um einen Wechsel der religiösen Ordnung, sondern um einen Wechsel der inneren Wirklichkeit. Der alte Bund war von Gott gegeben, heilig und gut, und doch blieb er ein Bund der Buchstaben. Er stellte das Volk vor Gottes Willen, schrieb ihn auf steinerne Tafeln, stellte Anforderungen, setzte Grenzen und drohte Strafe an. Aber das Gesetz, das von außen auf den Menschen zukam, fand in einem Herzen, das von Sünde geprägt war, keinen wirklichen Raum. Es konnte zeigen, was gut ist, aber es konnte nicht schenken, was nötig ist, um das Gute zu tun. Weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt habe, und auf meine Stimme nicht gehört und nicht darin gelebt haben, so beschreibt Gott die Geschichte Israels unter dem alten Bund. In diesen besseren Verheißungen, wie wir in den vorhergehenden Botschaften gesehen haben, sind vier Hauptpunkte enthalten: das innere Gesetz des Lebens, die Segnung, dass Gott unser Gott ist und wir Gottes Volk sind, die innere Fähigkeit, den Herrn zu erkennen, und die Vergebung der Sünden. Unter diesen vier Hauptpunkten steht das innere Gesetz des Lebens im Mittelpunkt. Der alte Bund wurde mit dem äußeren Gesetz der Buchstaben geschlossen, der neue Bund hingegen ist mit diesem inneren Gesetz des Lebens in Kraft gesetzt. Der alte Bund war ein Bund der Buchstaben, der neue Bund ist ein Bund des Lebens. In Jeremia 31 kündigt Gott an, dass er einen Bund schließen wird, der nicht wie der frühere sein wird. Es heißt dort, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. An die Stelle der äußeren Tafel tritt das innere Gesetz des Lebens. Gott bleibt derselbe, sein Wille bleibt derselbe, aber der Ort, an dem er wirkt, verändert sich, nicht mehr von außen an uns heran, sondern von innen her in uns hinein. Im neuen Bund ist das, was Gott fordert, zugleich das, was er in Christus in uns wirkt. Das göttliche Leben, das der Heilige Geist in uns legt, trägt eine eigene Gesetzmäßigkeit in sich, eine stille, aber beharrliche Neigung, Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu gefallen. Wo früher die Forderung stand, steht jetzt ein innerer Zug, eine neue Spontaneität. So wird der Glaube an Christus nicht zu einer verfeinerten Form von Selbsterziehung, sondern zum Leben aus einer neuen Quelle. Und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung, der neue Bund entlässt uns nicht in fromme Selbstleistung, sondern lädt ein, auf das in uns wirkende Leben Christi zu vertrauen und dankbar zu entdecken, wie Gott Schritt für Schritt das, was er verheißen hat, in unserem Inneren Wirklichkeit werden lässt. Ein weiterer Zug des neuen Bundes ist, dass er eine neue Qualität der Gotteserkenntnis schenkt. Jeremia überliefert das göttliche Wort, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Im alten Bund war die Erkenntnis Gottes an bestimmte Personen, Ämter und Orte gebunden. Priester, Propheten, Könige hatten besondere Zugänge zu Gottes Reden, und das Volk war darauf angewiesen, vermittelt zu werden. Im neuen Bund ist das anders. Der Geist Gottes wohnt in allen, die zu Christus gehören. Die Erkenntnis Gottes bleibt ein Geschenk, keine menschliche Leistung, doch sie ist nun innerlich und allgemein. Jeder Glaubende, ob stark oder schwach, ob erfahren oder am Anfang, trägt in sich die Gegenwart dessen, den er erkennen soll. Darum kann Gottes Erkenntnis wachsen, sich vertiefen, durch Krisen gereinigt und durch Erfahrungen bestätigt werden, ohne dass der Mensch sich auf einen besonderen Status stützen könnte. Gott verbindet diese innere Erkenntnis mit der Zusage endgültiger Vergebung, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Die Sünde wird nicht verharmlost, sondern vollständig ernst genommen und gerade darum radikal getragen und beseitigt. Was unter dem alten Bund durch wiederkehrende Opfer nur angedeutet werden konnte, ist in Christus vollzogen. Der neue Bund lebt aus einer Vergebung, die nicht ständig neu erworben werden müsste, sondern ein für alle Malachi in Christus zugesprochen ist. Das schafft einen Raum der Freiheit, in dem Gottes Erkenntnis keine Bedrohung mehr ist, sondern Trost. Wer sich Gott zuwendet, findet nicht zuerst den Ankläger, sondern den, der Schuld vergeben hat. Aus dieser Sicherheit wächst eine neue Bereitschaft zur Umkehr, zur Ehrlichkeit, zur Hingabe. So wird der neue Bund zu einem Lebensraum, in dem Menschen nicht mehr vor Gott fliehen, sondern lernen, bei ihm zu bleiben, getragen von einem Bund, den er selbst gestiftet hat und den nichts und niemand mehr aufheben kann. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Der neue Bund stellt das geistliche Leben auf eine andere Grundlage, nicht mehr vor allem auf die Anstrengung, ein äußeres Ideal zu erreichen, sondern auf das Vertrauen in das innere Wirken des göttlichen Lebens. Die Zusage, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreibt, schließt nicht aus, dass Kampf, Scheitern und Lernen dazu gehören, aber sie verlagert das Gewicht. Jeder Schritt des Gehorsams ist dann weniger eine selbst errungene Leistung als vielmehr ein Echo auf das, was der Geist Christi in uns anregt. Gerade wer die Grenzen des eigenen Willens nüchtern wahrnimmt, darf sich von dieser Wirklichkeit trösten lassen. Gottes Bund mit uns hängt nicht an der Stabilität unserer Vorsätze, sondern an der Treue dessen, der geschworen hat, unser Gott zu sein. In dieser Gewissheit verliert der Blick auf die eigene Unzulänglichkeit seine lähmende Kraft, und an ihre Stelle tritt ein stilles Vertrauen, das mit der Zeit reifer wird. Der, der das gute Werk des neuen Bundes in uns begonnen hat, wird es auch vollenden. Das Blut Christi und der Hohepriester im Himmel. Unter dem alten Bund war der Weg zu Gott von Blutspuren gezeichnet. Stiere und Böcke wurden geschlachtet, ihr Blut an den Altar gesprengt, das Zelt und die heiligen Geräte wurden besprengt, um sie für Gott tauglich zu machen. Und doch blieb über allem eine Grenze, die Tieropfer waren Schatten, die niemals Sünden wegnehmen konnten, sie stellten bildhaft dar, was noch ausstand. Der Hebräerbrief fasst diese Grenze zusammen, wenn er sagt, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht, aber eben dieses Blut der Tiere konnte die Forderung der göttlichen Gerechtigkeit nur andeuten, nicht erfüllen. Es brauchte ein anderes Opfer, ein anderes Blut, eine andere Person. Die Tieropfer waren Schatten, die niemals Sünden wegnehmen konnten, aber seine Opfer sind wirklich und haben die Sünde ein für alle Malachi weggetan und so eine ewige Erlösung für uns erlangt. Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Vergebung der Sünde gibt es keinen Weg, die Forderung der Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, damit durch sie der Bund in Kraft gesetzt werden kann. Aber das Blut Christi ist zur Vergebung der Sünde vergossen worden, und der Bund ist mit seinem Blut in Kraft gesetzt worden. In 12 Stunden und 24 Minuten wird uns gesagt, dass das Blut Christi besser redet als das Abels. Das Blut Christi ist das redende Blut, das zu Gott spricht für Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung und Erlösung. In Christus tritt er ein, den die Schatten vorzeichneten. Er ist nicht nur der Hohepriester, der in das himmlische Heiligtum hineingeht, sondern zugleich das Opfer, das er darbringt. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird, heißt es beim Mahl im Obergemach. Hier wird deutlich, nicht mehr das Blut von Tieren soll die Grundlage des Bundes bilden, sondern das Blut des Sohnes Gottes selbst. Dieses eine Opfer hat eine solche Fülle von Bedeutungen, dass die Schrift von besseren Opfern reden kann, obwohl doch nur ein Kreuz stand. In den vielen alttestamentlichen Opferarten, Sünd-, Übertretungs-, Brand-, Friedens- und Speisopfer, zeigt sich der Reichtum dessen, was Christus in einem einzigen, ein für alle Malachi vollbrachten Opfer erfüllt. Sein Tod ist nicht eine religiöse Episode unter vielen, sondern der Wendepunkt, an dem die Sünde vor Gott wirklich weggetan wird, und zwar so, dass Gott eine ewige Erlösung erklärt. Dieses Blut hat einen eigenen Klang im Himmel. Über Abel heißt es, dass sein Blut von der Erde her zu Gott schreit, es schreit nach Gerechtigkeit, ja nach Gericht. Das Blut Jesu aber redet besser als das Abels. Es klagt nicht an, es verklagt nicht, sondern es spricht vor Gott von Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung und Erlösung. Wer im Glauben auf Christus blickt, steht darum nicht mehr unter dem Ruf seiner eigenen Geschichte, sondern unter der Stimme dieses Blutes. Vor Gott zählt dann nicht mehr, was der Mensch aus sich selbst geworden ist, sondern was Christus an seiner Stelle getan hat. Das Blut des neuen Bundes trägt unsere Namen in der Gegenwart Gottes und schafft eine rechtliche Grundlage, auf der Gott barmherzig sein kann, ohne ungerecht zu werden. Vergebung wird nicht gegen die Gerechtigkeit Gottes erzwungen, sondern ist deren tiefste Entfaltung. Doch der neue Bund erschöpft sich nicht im einmaligen Opfer, er wird von einem lebendigen Hohepriester getragen. Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern als Auferstandener in den Himmel eingegangen. Der Hebräerbrief zeigt ihn als den, der durch sein eigenes Blut ein für alle Maliachi in das Heiligtum eingegangen ist und eine ewige Erlösung erlangt hat, und der jetzt zur Rechten Gottes lebt, um für die Seinen einzutreten. Er verwaltet gewissermaßen die Schätze, die sein Blut erkauft hat. Sein Dienst besteht nicht darin, das Opfer zu wiederholen, das ist vollendet, sondern darin, uns an das teilkommen zu lassen, was er vollbracht hat. So verbindet sich das, was objektiv am Kreuz geschehen ist, mit dem, was wir subjektiv erfahren. Vergebung wird zur Gewissheit, Zugang zu Gott wird zur gelebten Wirklichkeit, Trost in Versuchung und Erneuerung nach dem Fallenwerden zu Zeichen eines himmlischen Dienstes, der nicht müde wird. In dieser Perspektive verliert das eigene Schwanken nicht seine Ernsthaftigkeit, aber es verliert das letzte Wort. Das letzte Wort hat der Hohepriester, dessen Blut gesprochen hat und weiterspricht und dessen Fürbitte dafür sorgt, dass wir nicht aus der Hand dessen fallen, der den neuen Bund mit seinem eigenen Leben besiegelt hat. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Aber mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Maliachi in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das Opfer Jesu und sein fortdauernder Dienst im Himmel nehmen dem Glauben den Zwang, sich selbst rechtfertigen zu müssen. Wer weiß, dass das Blut Christi bei Gott von Vergebung und Versöhnung redet, wird nicht mehr so leicht den eigenen inneren Ankläger mit der Stimme Gottes verwechseln. Und wer zugleich anerkennt, dass ein lebendiger Hohepriester für ihn einsteht, braucht die eigene Schwäche nicht zu beschönigen, um Hoffnung zu haben. Zwischen der Vollendung des Kreuzes und der Treue des himmlischen Dienstes entsteht ein Raum, in dem das Leben mit Gott von Vertrauen statt von Selbstrechtfertigung geprägt wird. Die Geschichte des Glaubens wird dann nicht zur makellosen Erfolgskurve, sondern zu einer Wegstrecke, die von einem Satz überschrieben ist: Seine Gnade und sein Blut haben das letzte Wort. Vom Versprechen zum Testament, Gottes Erbe für seine Kinder. Am Anfang steht bei Gott das Wort der Verheißung. Er spricht Zukunft zu, lange bevor sie sichtbar wird. So trat er Abraham entgegen und versprach ihm einen Sohn, Nachkommen wie die Sterne und Segen für alle Nationen. In 1. Mose 22, nachdem Abraham bereit gewesen war, Isaak nicht zurückzuhalten, heißt es, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Jehova, weil du solches getan und deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, nicht vorenthalten hast. Deshalb werde ich dich auf jeden Fall segnen und deinen Samen überaus zahlreich machen wie die Sterne der Himmel und wie den Sand, der am Ufer des Meeres ist. Aus einer Verheißung wird hier ein geschworener Bund. Gott bindet sich an sein eigenes Wort, indem er bei sich selbst schwört, weil es keinen größeren gibt, bei dem er schwören könnte. Der Hebräerbrief deutet dies so, dass Gott den Erben der Verheißung durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott nicht lügen kann, eine starke Ermutigung geben will. Ein Bund ist eine Vereinbarung, die bestimmte Verheißungen enthält, um gewisse Dinge für das Bundesvolk zu vollbringen, während ein Testament ein letzter Wille ist, der bestimmte vollbrachte Dinge enthält, die dem Erben vermacht werden. Der neue Bund, der mit dem Blut Christi vollendet wurde, ist nicht nur ein Bund, sondern ein Testament, in dem alle Dinge, die durch den Tod Christi vollbracht wurden, uns vermacht sind. Der Ausdruck Testament entspricht dem modernen Begriff letzter Wille. Dieser Weg, von der Verheißung zum Bund, kulminiert in Christus. Alle Zusagen, die Gott im Lauf der Geschichte gegeben hat, haben in ihm ihren Mittelpunkt. Die Verheißung eines neuen Bundes in Jeremia 31, die Zusage eines ewigen Priesters in Psalm 110, das Wort an Abraham über den gesegneten Samen, sie alle laufen in Christus zusammen. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wenn Christus kommt, lebt, stirbt und aufersteht, erfüllt er nicht nur punktuell einzelne Zusagen, sondern er bringt das ganze Gefüge der Verheißungen Gottes zur Reife. Vergebung der Sünden, Gabe des Geistes, Teilnahme an Gottes Leben, Rechtfertigung, Heiligung, künftige Verherrlichung, all dies wird im Leben und Sterben Jesu nicht mehr als Zukunft angekündigt, sondern als Tat vollzogen. An der Auferstehung Christi zeigt sich, dass Gott sein eigenes Wort bis zum Äußersten ernst nimmt. Damit stellt sich eine neue Situation ein. Was Gott verheißen und in Christus erfüllt hat, bleibt nicht als lose Sammlung von Tatsachen im Himmel, sondern wird in eine neue Form gegossen, die Form des Testaments. Der Hebräerbrief erklärt, denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist bei Toten rechtskräftig, es ist ja nicht in Kraft, solange der lebt, der es gemacht hat. Das Bild ist bewusst gewählt, in Christus ist der, der das Testament gemacht hat, gestorben, und gerade dadurch wird es gültig. Aber anders als bei menschlichen Testamenten bleibt der Testator nicht im Grab, er lebt als Auferstandener und wacht als Mittler darüber, dass das, was im Testament steht, tatsächlich bei den Erben ankommt. So wird der neue Bund, der mit dem Blut Christi vollendet wurde, zu einem Testament, in dem die vollbrachten Dinge, Erlösung, Vergebung, neues Leben, uns als Erbe vermacht sind. Damit verändert sich der Charakter des Neuen Testaments als Schrift. Es ist nicht in erster Linie ein Handbuch, das Ratschläge und Regeln bereitstellt, wie ein Mensch sich Gott nähern könnte, sondern eine Urkunde, die bezeugt, was Gott bereits in Christus getan hat und was er den Seinen als unveränderliches Erbe zuspricht. Wenn Paulus schreibt, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen in Christus, dann beschreibt er nicht eine Möglichkeit, die vielleicht einmal Wirklichkeit werden könnte, sondern einen Besitzstand, der im Himmel bereits feststeht. Das innere Gesetz des Lebens, von dem der neue Bund spricht, ist Teil dieses Erbes, es ist nicht erst eine Belohnung für besonders treue Christen, sondern die Grundausstattung aller, die zu Christus gehören. Der Glaube antwortet darauf nicht, indem er versucht, etwas zu erarbeiten, sondern indem er lernt, das Geschenkte anzunehmen und zu bewohnen. Und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Jehova, weil du solches getan und deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, nicht vorenthalten hast. Deshalb werde ich dich auf jeden Fall segnen und deinen Samen überaus zahlreich machen wie die Sterne der Himmel und wie den Sand, der am Ufer des Meeres ist, und dein Same wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Gottes Weg von der Verheißung über den geschworenen Bund hin zum Testament in Christus zeigt, wie ernst er es mit seinen Zusagen meint. Dieses Wissen verändert die Haltung, mit der ein Mensch vor Gott tritt. Wer das Neue Testament als Testamentsurkunde liest, entdeckt hinter Geboten und Ermahnungen immer neu den Grundton des Geschenks. Gott ruft nicht in einen leeren Raum hinein, sondern spricht zu Menschen, denen er in Christus bereits alles gegeben hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit nötig ist. Dieser Blick nimmt der Nachfolge nicht den Ernst, aber er nimmt ihr den Druck, sich das Wohlwollen Gottes erarbeiten zu müssen. An seine Stelle tritt eine Dankbarkeit, die gerade im Bewusstsein der eigenen Begrenztheit wachsen kann. Die wichtigsten Dinge im Leben mit Gott sind nicht das, was wir ihm bringen, sondern das, was er in Christus unwiderruflich für uns getan und uns als Erbe zugesprochen hat. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den neuen Bund mit deinem eigenen Blut bestätigt und ihn als neues Testament zu meinem Erbe gemacht hast. Du hast Vergebung, neues Leben, Rechtfertigung, Heiligung und Herrlichkeit nicht nur verheißen, sondern ein für alle Malachi vollbracht und mir als unveränderliche Gabe hinterlassen. Öffne mein Herz für die Wirklichkeit dieses Erbes, dass ich nicht in Angst und Mangel denke, sondern im Vertrauen auf deine Treue und deine Gerechtigkeit lebe. Lass das Gesetz deines göttlichen Lebens in mir immer freier wirken und alles erneuern, was noch von altem Denken und alter Furcht geprägt ist. Stärke meinen Glauben, damit Lob und Dank meine Antwort auf deine Gnade sind und dein vollendetes Werk mehr und mehr in meinem Alltag sichtbar wird. In deiner Auferstehungskraft bewahrst du mich, bis dein guter Ratschluss an mir und an deiner Gemeinde vollkommen ans Ziel gekommen ist. Amen.